Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. Heute habe ich als Gast Simon Schaufler da und er wird uns etwas über den Bachelor Mechatronik erzählen und über den fortlaufenden Master Mechatronic Systems. Hallo Simon.
Hallo Lukas.
Willst du uns etwas über dich erzählen?
Na klar, kann ich gerne machen. Also, ich wurde ja schon vorgestellt, Simon Schaufler. Ich bin 23 Jahre alt, habe im Bachelor Mechatronik studiert und habe dafür 7 Semester gebraucht und habe jetzt dann im Master, den Mechatronic Systems Master der Hochschule, weiter studiert und bin da jetzt gerade in meinem 3. Semester, also in meinem allerletzten Semester meiner Studienzeit. Und schreibe gerade an meiner Masterarbeit, habe noch so 2 Monate vor mir, bin gut im Plan. Genau, ja.
Okay, dann fangen wir mal mit deinem Bachelor an. Und zwar, warum hast du dich für Mechatronik entschieden, beziehungsweise gab es einen bestimmten Moment oder eine Inspiration für dich?
So einen wirklichen Moment oder eine Inspiration gab es nie wirklich. Mir war schon früh klar, dass ich irgendwann mal irgendwas mit Technik machen möchte, so der Anfangsberufwunsch war Lego-Konstrukteur, also irgendwie im Büro sitzen und so Lego-Sets selber entwerfen und zusammenbauen und dann halt irgendwie auf den Markt bringen. Ich habe es auch so lustig vorgestellt, dass man dann so auf den Gang geht im Büro und dann hat man da so einen Automaten stehen. Jetzt brauche ich den und den Lego-Stein, dann drückt man da auf seine 3 Tasten, dann kommt der raus und dann geht man wieder an seinen Büroplatz und baut die Lego-Sachen zusammen. Das war so der anfängliche Berufswunsch. Aber dann habe ich einfach mal geguckt nach meinem Abitur, was ich denn so machen möchte. Und für mich war klar, ich möchte erst noch ein Jahr ins Ausland gehen. Dann war ich ein Jahr in Australien, habe die typische Lisa gemacht und habe danach mich für Mechatronik beworben und dann damit angefangen. Ich habe aber tatsächlich während der Schule schon mal so ein Schülerpraktikum gemacht bei KUKA für Mechatronik, aber für den Ausbildungsberuf. Das ging eine Woche lang, da hat man schon so ein bisschen Löten, Schleifen, so mechanische und elektrische Handwerk arbeiten machen dürfen. Und da habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich was ganz Cooles ist, was mir gefallen könnte.
Okay, vom Kindheitstraum im Prinzip so leicht abgeschweift zum Mechatronik rüber.
Ja, genau.
Okay, wie bist du in meinem Studiengang, beziehungsweise wie sind die Voraussetzungen, dass man da überhaupt anfangen kann?
Ob es eine Numerus Clausus gibt, das weiß ich gar nicht, aber wenn, dann liegt der relativ hoch. Also ich würde jetzt mal so tippen bei 3,0 oder so. Wirkliche Voraussetzungen, also wie bei jedem Studiengang muss man halt entweder davor ein Abitur abgeschlossen haben oder bei Mechatronik ist es auch möglich, wenn du davor eine Ausbildung hast, beziehungsweise mit einem Fachabi, genau.
Okay, was hast du da erwartet dann, als du reingegangen bist und haben sich diese Erwartungen noch erfüllt?
Mechatronik habe ich davor, als ich mich ein bisschen informiert habe über den Studiengang, habe ich gedacht, ja, das ist so ein Drittel Elektrotechnik, Drittel Informatik und ein Drittel Maschinenbau. Das hat sich dann von den Verhältnissen ein bisschen anders herausgestellt. Und zwar hat der Elektrotechnik-Teil relativ stark überhand genommen. Und da war ich am Anfang zugegebenermaßen auch ein bisschen überfordert damit, weil das der Teil war, wo ich mir am Anfang dachte, okay, das liegt mir gar nicht. Da hatte ich in der Schule so die größten Probleme damit. Aber letztendlich bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass Elektrotechnik doch so ein großer Teil von meinem Grundlagenstudium in Anspruch genommen hat, weil ich es dann mehr oder weniger für mich entdeckt habe und festgestellt habe, dass es so von den 3 Themenbereichen der ist, der mich tatsächlich am meisten interessiert. Genau, also da hatte ich eigentlich eine ganz andere Aufteilung von den Fachgebieten erwartet, aber war dann letztendlich dann doch positiv überrascht, dass Elektrotechnik so überhand genommen hat.
Okay, das ist schön doch. Du hast ja jetzt schon über den Aufbau leicht geredet. Wie ist der allgemeine Aufbau? Oft mit, was hat man da für Kurse?
Da muss man unterscheiden, weil der Studiengang Mechatronik, so wie ich ihn studiert habe, der wurde jetzt im letzten Semester oder die letzten 2-3 Semester ein bisschen umsortiert. Als ich noch studiert habe, waren es 2 Semester Grundlagenphase oder Orientierungsphase. Und da hat man dann so Fächer wie Mathe 1 und 2, Elektrotechnik 1 und 2, Informatik, Digitaltechnik, Physik, Konstruktion, Englisch, ich glaube, jetzt habe ich alle. Die Fächer haben sich meines Wissens nach zur jetzigen Prüfungsordnung auch noch nicht geändert, aber wie es danach abläuft, ist ein bisschen anders. Und zwar bei uns bei Mechatronik kam dann im 3. und 4. Semester diese Vertiefungsphase, wo du einfach auch nochmal ganz viele ja, Fächer hattest, die mehr oder weniger fast schon empfohlen war, dass man die nimmt, um halt nochmal ein besseres Fundament in seinem Wissen auf die Grundlagen aufzubauen. Und danach hat man sich so ein bisschen umgucken können, okay, welche Fächer möchte ich mir jetzt zusammenwählen im 5., 6., 7. Semester, beziehungsweise im 5. Semester ist das Praxissemester oder es wird empfohlen, im 5. Semester das zu machen. Ist aber auch kein Problem, wenn man ein, zwei Semester länger als die Regelstudienzeit braucht und das Praxissemester dann im 6. oder 7. Semester macht. Und nach Regelstudienzeit vorgesehen ist eben für das 7. Semester die Abschlussarbeit. Man kann aber natürlich auch ins Ausland gehen oder ja, sich einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Und dann 8, 9, 10 Semester, wie auch immer, studieren. Und im Unterschied zum jetzigen Mechatronik-Bachelor, da gibt es jetzt diese Vertiefungsphase vom 3., 4. Semester. Da muss man sich jetzt bereits für einen Schwerpunkt entscheiden. Da gibt's, hat man die Auswahl zwischen 5 Schwerpunkten und da wählt man davon einen und studiert dann im Rahmen von diesem Schwerpunkt hat man dann so ein bisschen Modulkatalog, aus dem man auswählen kann. Bei uns bei Mechatronik früher war es möglich, aus allen möglichen Fachbereichen Fächer zu wählen. Man hätte sich sogar Fächer von der Maschinenbaufakultät anrechnen lassen können oder von der Informatikfakultät oder aber auch von der Elektrotechnikfakultät. Also man hätte sich wirklich sehr breit aufstellen können. Und das heißt, am Ende, wenn du zwei Mechatronik-Studenten vergleichst, die aus ihrem Bachelor rauskommen, hätte es sein können, dass die was komplett Unterschiedliches letztendlich studiert hätten. Der eine hätte fast den 1:1 Elektrotechnik-Studienplan durchstudiert und der andere mehr oder weniger Maschinenbau. Es gab dann bei uns für 2-3 Jahre hinweg noch so Zertifikate. Das heißt, das ist wahrscheinlich angelehnt an die heutigen Schwerpunkte. Das heißt, wenn du eine bestimmte Anzahl von irgendwelchen Modulen aus einem bestimmten Katalog dir zusammengewählt hast, hast du dir zusätzlich zu deinem Bachelorzeugnis noch so ein Zertifikat ausstellen lassen können. Genau, aber das ist jetzt von den jetzigen Schwerpunkten wahrscheinlich übernommen worden, aber die sind verpflichtend. Das heißt, man muss sich jetzt wirklich für einen von diesen 5 Schwerpunkten entscheiden.
Okay, also haben sie im Prinzip von deiner Zeit her aus danach das so ein bisschen mehr strukturiert, ein bisschen fester gemacht, damit man so eine bestimmte Richtung
ja,
haben kann.
Ja, genau, richtig.
Du hast ja auch die Fächer am Anfang erwähnt, die klangen jetzt auch sehr mathematisch. Wie mathematisch waren die wirklich und wie gut sollte man in Mathe sein?
Also Mathe 1 und 2 ist natürlich starker Fokus auf Mathe und auch Physik und Elektrotechnik 1 und 2 sind sehr Mathe-fokussiert. Da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass es einen großen Unterschied gab zwischen Leuten, die direkt vom Abi kamen, gerade was so Analysis und Kurvendiskussionen und sowas anbelangt hat, weil man da einfach mit dem Abi schon den großen Vorteil hatte, dass man da schon gewisse Grundsteine gelegt hat. Leute, die aus der Berufsschule kamen, die haben sich da wesentlich schwerer getan in diesen mathematisch anspruchsvollen Fächern. Andersrum war das Ganze wiederum bei so Fächern wie Konstruktion, also technisch zeichnen und CAD-Design. Da hatten Leute, die aus der Berufsschule kamen, einen großen Vorteil, weil die technisch zeichnen oder CAD-Design schon ein bisschen was gemacht hatten. Da ging es uns Abiturienten wiederum ein bisschen, ja, da haben wir uns wiederum schwerer getan. Also alles in allem, würde ich sagen, hat sich dann doch irgendwo ausgeglichen.
Okay, also auch wenn man jetzt nicht super Mathe oder so ist, kann man es trotzdem schaffen, sagst du?
Ja. Vielleicht braucht man dann halt für die ein oder andere Mathe-Klausur 2 Anläufe, genau, aber ich denke, es ist trotzdem machbar, auch wenn man jetzt von der Berufsschule kommt, halt da schon irgendeinen technischen Zweig hatte. Also man sollte auf jeden Fall technisches Interesse haben und der Mathematik nicht ganz abgeneigt sein, weil letztendlich muss man die Orientierungsfächer ja doch bestehen.
Okay, ja. Wenn wir jetzt zurückrechnen, als du angefangen hast, da war ja gerade Corona. Wie war das, als du mit Corona zu studieren?
Also ich meine, ich habe den Studienalltag gar nicht anders gekannt als mit Corona. Ich habe davor ja kein Semester ohne Corona gehabt. Heißt, ich bin direkt mit Corona reingestartet. Und es ging bei mir tatsächlich los im ersten Semester, dass wir hatten eine Einführungsveranstaltung oder so einen Willkommenstag, wo man in Gruppen aufgeteilt wurde und dann von Tutoren gab es so eine Art Schnitzeljagd über den Campus. Das war ein Anwesenheitstag in meinem ersten Semester. Und dann in ein oder zwei Fächern hatten wir auch noch Pflichtanwesenheit. Das hat sich dann über 4-5 Termine hingestreckt. Das heißt, ich habe es mal durchgerechnet. Ich glaube, ich war im ersten Semester, hatte ich 9 Anwesenheitstage an der Hochschule. Der Rest war, also alle Vorlesungen waren eigentlich wirklich pur online Corona geschuldet. War auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich, daheim so vorm PC zu sitzen. Und ich denke, es ist auch einigen mir mit eingeschlossen schwer gefallen, sich da zu konzentrieren, wenn man einfach bloß einen Bildschirm offen hat und da ja einem Professor irgendwie zuhören muss und ja auch nicht wirklich Anschluss zu irgendwelchen Kommilitonen hat. Genau, das war auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich und genauso ungewöhnlich dann im dritten Semester das erste Mal wirklich Vorlesungen vor Ort zu haben und dann die ganzen Gesichter das erste Mal zu sehen, wo man davor bloß Namen auf Zoom gelesen hat, dann auch mal Gesichter dazu kennenzulernen.
Ja, das mit dem Aufpassen kann ich mir sehr gut vorstellen, hatte ich auch immer sehr Probleme, da lässt man sich so leicht ablenken, wenn man daheim ist. Aber wenn ihr das jetzt dann vergleichst mit, wie viel Vorlesungen hattest du dann, also beziehungsweise was ist so das Verhältnis zwischen Vorlesung und Arbeit zu Hause?
Ich würde mal sagen, das Verhältnis kann man sich selber ziemlich gut einteilen. Wenn man jetzt wirklich in jede Vorlesung geht, überall schon gut mitschreibt, sich Notizen dazu macht, dann kommt man wahrscheinlich am Ende auf ein Verhältnis von 75 zu 25 raus, also nur noch 25% Heimarbeit, irgendwelche Übungsblätter nachrechnen, noch Zusammenfassungen schreiben. Natürlich kommt auch noch die Klausurenphase dazu, wo man auch noch ziemlich viel dann für die Klausuren, für die Fächer sich vorbereiten muss. Aber wenn man jetzt sich entscheidet, die Vorlesungen, die sehe ich mehr so als freiwillig an, geht bloß in die Hälfte der Vorlesungen oder noch weniger, dann fällt natürlich der Teil der Heimarbeit entsprechend höher aus. Aber die ganzen großen Fächer, Elektrotechnik, Regelungstechnik oder so, waren alle bei mir mit einem Praktikum begleitet. Das heißt, oftmals im Folgesemester hatte man ein Praktikum dazu, vor Ort in der Hochschule, im Labor, wo man irgendwelche Messungen gemacht hat, irgendwelche Versuche nach Anleitungen durchgeführt hat. Und da musste man dann auch wiederum daheim irgendwelche Protokolle dazu schreiben. Das heißt, die ganzen Messdaten aufbereiten, Graphen plotten, Ergebnisse daraus erschließen. Genau, also ein gewisser Teil an Heimarbeit ist schon auch immer verpflichtend, gerade diese Protokolle zum Beispiel oder das Übungsblätter durchrechnen. Und in der Klausurenphase, da ist natürlich der Alleinarbeitsanteil der ausschlaggebende Teil, wie man letztendlich auch in der Prüfung dann performt, weil, na, wenn man halt absolut gar keine Übungsblätter macht, nicht lernt, dann, ja, brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen, wie es dann in der Klausur so ausschaut.
Ja, dann habe ich haben wir ja vorhin über Mathe geredet und dass man das so ein bisschen können sollte oder nicht abgeneigt sein sollte. Gibt es noch irgendwelche anderen Skills, die empfehlenswert für dein Studium sind?
Ich denke mal, man sollte ein gewisses Maß an Selbstorganisation mitbringen, weil anders wie in der Schule, Berufsschule oder Gymnasium oder wie auch immer, steht ein Lehrer vorne und erzählt einem was. Ja, das ist genauso wie in der Schule. Aber ob du letztendlich aufpasst, das interessiert keinen. Also den Anspruch muss man wirklich auch ein bisschen an sich selber mitbringen, dass man irgendwas mitnimmt. Und ja, man ist jetzt hier wirklich selber vor Ort, um was mitzunehmen. Es ist nicht mehr so, du musst hier sein, aber eigentlich hast du keinen Bock drauf, sondern du hast dich für dieses Studium entschieden. Du musst wirklich diese Selbstdisziplin auch zumindest zum gewissen Grad mitbringen. Und wenn es auf den dritten Anlauf ist, aber irgendwann musst du wirklich, wenn du das Studium abschließen willst, diese Selbstdisziplin und auch dieses damit verbundene Zeitmanagement mitbringen.
Okay. War das dann eine große Herausforderung für dich persönlich mit dem Zeitmanagement?
Ich würde mal sagen, dadurch, dass ich in Corona einfach so ins kalte Wasser geworfen wurde mit diesem Studium und ja, du hockst jetzt daheim vom Bildschirm und ob du die Übungsaufgaben machst oder nicht, ist dir selbst überlassen. Und dadurch, dass ich auch nicht wirklich irgendeinen Vergleich zu meinen Kommilitonen damals hatte, also man hat sich schon immer mal wieder ausgetauscht über WhatsApp, aber du hast jetzt nicht wirklich so mitbekommen, wie gut verstehen die anderen überhaupt das, was der Professor sagt. Du hast keine fragenden Gesichter gesehen, sondern du hast bloß Namen oder kleine Panels in Zoom drin gesehen. Deswegen habe ich mich am Anfang mal so ein bisschen eher zu viel angestrengt, auch mit meinem Zeitmanagement, weil ich mir dachte, okay, ich weiß ja nicht, wie gut die anderen das alles verstehen, was der Professor erzählt, weil ich habe am Anfang auch in manchen Fächern ein bisschen Bahnhof verstanden und habe mich dann auf YouTube irgendwelche Elektrotechnik in 5-Minuten-Videos oder sowas dazu angeschaut, um die Grundlagen dahinter so ein bisschen zu kapieren. Deswegen, mir ist das Ganze relativ leicht gefallen, weil ich mir eben gedacht habe, oh je, ich verstehe hier gar nichts. Wie geht's den anderen? Wie viel verstehen die? Scheinbar verstehen die alle, was da erzählt wird, weil keiner stellt Rückfragen. Also bin ich der Einzige, der es nicht versteht und muss mich da irgendwie kümmern, dass ich da dahinter bleibe.
Heißt, es klingt schon fast so, als ob es für dich ein kleiner Vorteil war mit Corona, dass sich dann extra angestrengt
hast. Ja, vielleicht, ja.
Okay, hattest du denn irgendeine andere Herausforderung, die dich jetzt am meisten herausgefordert hat?
Das, was ich vorher schon angesprochen habe mit Elektrotechnik. Also ich muss zugeben, in der Schule in Physik war Elektrotechnik so mit das Fach, wo ich am wenigsten habe mit anfangen können. Also in Physik, wenn man irgendwelche Widerstände, Strom und Spannung berechnen musste, habe ich mir gedacht, was ist dieser Strom, Spannung? Ich habe mir das alles gar nicht wirklich vorstellen können. Aber das war für mich so vielleicht mitunter die größte Herausforderung. Aber nachdem ich mich da dann so ein bisschen reingearbeitet habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, es fügt sich jetzt langsam alles, es ergibt langsam irgendwo für mich Sinn. Und dann habe ich mir da auch wieder leichter damit getan.
Okay. Wie sieht denn die Prüfungsphase beim Bachelor so aus? Habt ihr da wirklich nur Prüfungen? Hattet ihr auch Abgaben?
In meinem Studium haben tatsächlich das Verhältnis von Prüfungen zu Abgaben überwogen. Also ich habe ja schon die Praktikumsberichte angesprochen. Ich würde mal sagen, so bis zum fünften, sechsten Semester hin waren diese Praktikumsberichte tatsächlich, ja, ich glaube, fast das Einzige an Abgaben, was man hatte. In Englisch gab es eine mündliche Prüfung und auch mal so, ja, irgendwelche Berichte, die man direkt so schreiben musste, live in Zoom drin. Aber ansonsten war tatsächlich von den Prüfungsphasen her alles schriftliche Prüfungen und keine Abgaben. Und wie die Prüfungsphase abläuft, also es gibt ja zwei Prüfungsphasen in den beiden Semestern, also eine Prüfungsphase pro Semester natürlich, eine im Sommer und eine im Winter. Im Winter hören die Vorlesungen normalerweise so kurz vor Weihnachten auf, dann hat man über die ganzen Weihnachtsferien Zeit zu lernen und soweit ich weiß, Mitte Januar bis Ende Januar oder vielleicht sogar bis ein paar Tage in Februar rein finden dann die Klausuren statt. Und in der Sommerzeit enden die Vorlesungen ja wahrscheinlich jetzt so ungefähr. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil mein letztes Semester vor Ort ist auch schon ein Jahr her. Und dann hat man die Klausuren schon so um Ende Juni, Anfang Juli rum und ist dann tatsächlich im Vergleich zur Uni, was ich sehr cool finde, bereits ungefähr Mitte Juli durch mit seinen Klausuren und kann dann auch noch irgendwas vom Sommer mit nach Hause nehmen und ja, hat im Sommer dann schon frei, während Leute an der Uni, wie die Uni Augsburg, dann teilweise bis Mitte oder Ende August oder vielleicht bis sogar bis in September rein irgendwelche Prüfungen oder Abgaben haben. Da haben wir an der Hochschule, glaube ich, schon ziemlich großen Vorteil. Also auch mit der letzten schriftlichen Klausur, zumindest war es bei meinem Studiengang so, wirklich das Semester beendet ist und zack, ja, fertig. Du kannst jetzt in die Semesterferien abschalten.
Okay, ja, das finde ich auch immer gut, wenn wir so früh fertig sind, kann man noch ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr mit Freunden
Ja,
Zeit
genau.
verbringen, die auch in der Hochschule sind. Ja, okay. Dann hast du noch irgendwelche Tipps für Studienanfänger im Bachelor, Studienanfänger?
Irgendwelche Tipps? Ich würde mal so als Haupttipp vielleicht weitergeben, dass man das Ganze nicht so ernst nehmen sollte im ersten Semester. Klar, ich meine, es ist ein Studium und so, aber man kann sich erstmal so locker reinfinden in das erste Studium und Regelstudienzeit ist so eine Empfehlung von der Hochschule, aber es interessiert am Ende des Tages keinen, ob du 8 Semester, 9 Semester, vielleicht sogar 10 Semester studiert hast. Ja, versucht es noch ein bisschen zu genießen. Die Arbeitszeit, die danach kommt, 50, 60, sieb vielleicht 70 Jahre, wer weiß, ist noch lang genug. Deswegen genieß noch die 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre Studium.
Das ist doch ein schöner Tipp. Okay, dann kommen wir mal zum Master. Und zwar, der Master ist ja Mechatronic Systems. Wie bist du zu dem gekommen oder gab es auch andere Master zur Auswahl eigentlich?
Bei uns an der Fakultät für Elektrotechnik gab es noch zwei andere Master. Der andere Master, der ist ja, soweit ich weiß, an der ganzen Hochschule gibt es diesen Applied Research Master, diesen Forschungsmaster, wo man an einem Forschungsprojekt über ein Jahr lang hinweg arbeitet oder 2 Jahre hinweg, über die ganze Masterperiode auf jeden Fall. Den gibt es natürlich auch bei uns an der Fakultät. Der zweite Master, den es bei uns an der Fakultät gibt, ist industrielle Sicherheit und dann eben mein Master Mechatronic Systems. Der Master ist jetzt aber auch tatsächlich schon am Auslaufen. Also ich bin auch da der letzte Jahrgang, der diesen Master noch studiert. Da gibt es jetzt zwei Nachfolger. Einmal Electrical Engineering und Mechatronic Engineering. Ich meine, dass die beiden neuen Master so heißen. Die sind aber auch wieder relativ ähnlich. Das heißt, man hat auch wieder ähnliche Module. Aber dazu kann ich gleich noch was erzählen. Erstmal noch, wie ich zu dem Master, den ich jetzt studiere, gekommen bin. Da habe ich mich tatsächlich schon relativ früh darüber informiert, weil bereits im dritten Semester gab es mal so eine Einführungsveranstaltung für eigentlich für die Leute im damals fünften, sechsten Semester sowas. Und da hatte ich mich auch einfach mal interessehalber eingewählt, weil ich mir so gedacht habe, ja, was mache ich denn eigentlich nach dem Bachelor? Und dann fand ich die Idee mit diesem Master relativ charmant. Also für alle, die es nicht wissen, der Master findet statt in der Kooperation mit der Ulster University in Belfast. Das heißt, im ersten Mastersemester studiert man in Augsburg. Im zweiten Mastersemester ist man dann in Nordirland, in Belfast, an der Ulster University. Die haben jetzt auch einen Campus, einen ganz neuen Campus mitten im Stadtzentrum. Echt cool und modern. Und im dritten Mastersemester schreibt man dann seine Masterarbeit. Genau so ist der Master strukturiert. Und da war ich jetzt im letzten Semester, also von September bis Mitte Dezember, in Nordirland, in Belfast. Und genau, habe da eben ein Semester gehabt. Und am Ende dieses Masters bekommt man dann letztendlich 2 Abschlüsse überreicht. Das heißt, ja, ist so ein bisschen eine Mogelpackung. 2 für 1, einmal Master studiert, am Ende 2 überreicht bekommen, 2 Abschlüsse. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, auch mit dieser Erfahrung mit dem Englisch in Ausblick auf irgendwelche Berufsfelder. Wenn man da so auf Englisch ein bisschen technisches Verständnis hat, habe ich mir gedacht, könnte vielleicht auch ganz praktisch sein. Deswegen habe ich mich letztendlich für den Master entschieden.
Okay, du hast ja Irland schon erwähnt. Da weiß ich ja, dass in Irland, also das hast du mir privat mal erzählt, dass man da 4 Semester eigentlich braucht. Wie war das dann?
Ja, genau. Also der Master in Irland, der braucht eigentlich 4 Semester, aber hier an unserer Hochschule Augsburg ja nur 3 Semester. Das ist dahingehend verwirrend, dass man von diesem ersten Semester Master in Irland eigentlich gar nichts mitbekommt. Das heißt, man ist sogar für 2 Studiengänge parallel eingeschrieben. Das heißt, während ich hier noch im 7. Semester meinen Bachelor studiert habe in Augsburg, war ich bereits in Irland für mein Mastersemester eingeschrieben im 7. Semester beziehungsweise im 1. Mastersemester in Irland dementsprechend. Das heißt, man ist parallel in 2 Studiengänge eingeschrieben, weil diese University of Ulster sehen möchte, dass man für 4 Semester immatrikuliert war. Da gibt es leider nicht wirklich irgendeinen Weg drumherum und man muss auch dann mit dem 7. Semester tatsächlich seinen Bachelor beenden, seine Bachelorarbeit abgeben, damit man dann im 8., 9. und 10. Semester hier an der Hochschule Augsburg auch im dementsprechend 2., 3. und 4. Semester vom Master an der University of Ulster eingeschrieben ist. Das heißt, da ist so ein bisschen so eine Überschneidung, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil sich auch die Anmeldephase des Masters dann ein bisschen nach vorne zieht. Das heißt, während man für alle anderen Master, ich habe es jetzt gar nicht genau auf dem Schirm, vielleicht ein paar Monate davor, wenn es reicht, wenn man sich anmeldet, muss man sich für diesen Master ein halbes Jahr plus ein paar Monate davor bewerben, weil man eben bereits ein Semester früher an der University of Ulster eingeschrieben ist.
Okay. Was waren die Voraussetzungen dann für den Master?
Die Voraussetzungen für den Master waren, dass man zu den, ich sage jetzt mal, besseren 50% des Studiengangs gehört. Und ich muss gerade überlegen, ob man noch was vorweisen muss. Ja, genau. Der Studiengangskoordinator aus Irland, der daran das Ganze organisiert, der kam für eine Woche im, ich weiß nicht mehr, Mai oder Juni mal vorbei nach Augsburg und hat dann so Interviews geführt. Das heißt, da saß der Professor Kopistinski von der Fakultät Elektrotechnik mit drin in diesem Interview, der Professor McMurray von der University of Ulster und nochmal irgendeine Gehilfe aus Irland saßen da mit drin im Interview und dann hat man sich einfach so, ja, 10 Minuten, eine Viertelstunde ausgetauscht auf Englisch über sein Studium, was hat man gemacht während seinem Praxissemester und so. Und da wurde letztendlich so ein bisschen die Englischkompetenz festgestellt, aber wenn man jetzt nicht unfassbar katastrophales Englisch hatte, dann war das eigentlich in den meisten Fällen kein Problem. Also ich weiß von keinem, der da jemals abgewiesen wurde aufgrund Mangel von Englischkenntnissen.
Okay. Dann kommen wir mal zum wirklichen Inhalt und zum Alltag des Studiums. Und zwar, wie ist der Master nochmal genau aufgebaut? Du hast ja schon erzählt mit den 4 Semestern, aber was kommt denn als Inhalt vor?
Genau, also 3 Semester hier an der Hochschule Augsburg, 4 Semester an der University of Ulster, beziehungsweise von dem 1. Semester, wie gesagt, bekommt man gar nichts mit. Der Master in Kooperation mit der Ulster University startet immer zum Sommersemester. Das heißt, man hat dann das Sommersemester hier in Augsburg, kann dann aus ein paar Modulen auswählen. Ich meine, es waren 4 Module, die man letztendlich belegen musste, aus einem Katalog von, waren es 6 oder 7 Module, wo man daraus auswählen konnte. Und zeitgleich, während wir hier in Augsburg waren, sind auch Kommilitonen aus Irland vorbeigekommen. Das heißt, die haben auch die Option, ein Auslandssemester in Deutschland zu machen und dann diesen Double Degree zu bekommen. Das heißt, wir waren dann zu 11 haben wir diesen Master begonnen. Und dazu kamen noch circa 12 Leute aus Nordirland, die dann mit uns auch in den Vorlesungen saßen. War dahingehend ganz cool, dass wir schon mal ein paar Kontakte knüpfen konnten. Und da haben sich dann auch tatsächlich ziemlich gute Freundschaften daraus entwickelt, von denen wir dann auch in Irland profitieren konnten. Das heißt, die haben uns dann auch ein paar Sachen gezeigt, ein paar Spots empfohlen, wo wir dann in Irland waren, Nordirland. Genau, das war dahingehend ganz cool. Das 2. Semester vom Master hat dann in Nordirland stattgefunden. Das heißt, man ist Mitte September angereist. Dann gab es eine Woche Introduction Period. Das Ganze ist relativ amerikanisch aufgezogen. Das heißt, du läufst da durch die Uni-Hallen und dann gibt es Stände von den verschiedenen Organisationen an der Uni, die irgendwie Werbung machen. Hier die Engineering Society, hier die Law Society und so weiter. Und überall gibt es irgendwelche Werbegeschenke an irgendwelchen Ständen und ganz viele Events in der ersten Woche. Lass mich überlegen, ob mir ein paar einfallen. Irgendwelche Pub-Quizzes, ein Sextoy-Bingo. Und ja, ganz viele lustige Events gab es da in der ersten Woche und auch ganz viel kostenloses Zeug, Essen, Trinken, whatever. Genau, so viel dazu. Jetzt mittlerweile, wie ich ja schon gesagt habe, ist der Master ein bisschen umstrukturiert worden. Dieser Auslandsaufenthalt in Nordirland ist jetzt mittlerweile freiwillig. Man kann diesen Semester zum Wintersemester und zum Sommersemester starten. Aber wenn man diese Kooperation mit der University of Ulster mit Double Degree machen möchte, dann muss man zum Sommersemester starten. Genau.
Okay, wenn das jetzt freiwillig ist, würdest du es dann empfehlen, nach Irland zu gehen?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es eine richtig, richtig coole Erfahrung war. Nicht nur wegen der Landschaft in Irland und ja, einfach mal eine andere Kultur nochmal kennenlernen, mal ein bisschen rauskommen, die Zeit vom Studium noch zu nutzen, so kurz bevor es dann ins Arbeitsleben geht, war auf jeden Fall eine richtig coole Zeit. Und die Semester hier in Augsburg, die waren relativ anspruchsvoll, so von den Fächern, sind sehr, sehr tief gegangen, was natürlich auch sehr gut ist aus einer Bildungssicht. In Irland ging das Ganze dann, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es sehr viel einfacher war, aber es war vom Volumen ein bisschen weniger. Das heißt, man hat dann Zeit gehabt, wenn man in einem anderen Land ist, auch ein bisschen was von dem Land zu erkunden. Das heißt, die Vorlesungen haben sich mehr oder weniger, man hat seine Fächer so wählen können, dass die Vorlesungen auf 3 Tage komprimiert waren und man hat dann die restlichen 4 Tage, also verlängertes Wochenende, auch frei gehabt, um mal irgendwo Ausflüge hinzumachen. Das war ganz cool. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der diesen Master studieren möchte, das Auslandssemester in Nordirland mitzunehmen.
Okay, dann bei der Prüfungsphase vom Master, ist die so wie beim Bachelor oder ist da irgendwas besonders anders?
Zum Sommersemester hin hatten wir, jedes Fach war begleitet, jedes Modul war begleitet von einer Mini-Projektphase. Das heißt, normalerweise 70% der Note von jedem einzelnen Modul war am Ende durch die Klausur bestimmt. Das heißt, jedes Modul hatte eine Klausur am Ende. Aber bereits 30% der Note, in einem Fach waren es sogar 50%, wurde durch so ein Mini-Projekt festgestellt. Das heißt, die Vorlesungen haben in einem Monat circa vor Klausurenphase gestoppt. Und dann hatte man einen Monat Zeit, in jedem Fach sich sein Mini-Projekt anzunehmen. Da war man meistens Teams von 2 oder 3 Personen, hat dann irgendein Projekt zugeordnet bekommen, beziehungsweise hat sich eins aussuchen können und hat dann vorbereitend auf die Klausurenphase parallel noch an diesen Mini-Projekten arbeiten können. War ganz cool dahingehend, dass man einfach die ganzen Studieninhalte von den Vorlesungen nochmal ein bisschen vertiefen konnte und bei manchen Fächern auch überhaupt erst verstehen konnte, was so hinter diesen ganzen theoretischen Grundlagen gelegen hat. Von daher waren diese Mini-Projekte eigentlich ganz cool, eine ganz coole Art der Vertiefung. Aber es war natürlich doppelt stressig, weil man das Projekt hatte und mit dem Projekt verbunden auch irgendwelche Berichte, die man abgeben musste oder Präsentationen, die man halten musste, aber auch gleichzeitig für die Klausuren zu lernen. Das war dahingehend ziemlich stressig. Und die Mini-Projekte, die waren auch vom Zeitaufwand ziemlich ungleichmäßig aufgeteilt. Also circa 4 Wochen hatte man Zeit für diese 4 Mini-Projekte. Man könnte ja jetzt so meinen, ja, so circa 1 Woche pro Mini-Projekt. Das hat wahrscheinlich im Schnitt gestimmt, aber es war tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also ein Projekt hatten wir, das war letztendlich in 2 oder 3 Tagen machbar. Für das andere saßen wir 2 Wochen dran. Also es war von der Zeitaufteilung ein bisschen ungleichmäßig, aber letztendlich hat sich dann doch alles ausgemittelt. Die zweite Prüfungsphase, also die von Nordirland, war auch ein bisschen ungewöhnlich, weil die Prüfungen in Nordirland finden bereits Mitte Januar statt und die Vorlesungen enden bereits Mitte Dezember. Und uns Studenten aus Augsburg, die wir in Irland waren, wurde dann angeboten, wir können bereits über Weihnachten nach Hause fliegen und die Klausuren werden auch per Post oder E-Mail oder wie auch immer nach Augsburg geschickt. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, die Klausuren tatsächlich hier in Augsburg zu schreiben. Hat auch jeder in Anspruch genommen, außer von einer Person, soweit ich weiß, diese Klausuren hier in Augsburg zu schreiben. War ganz cool, weil man halt wirklich dann Weihnachten schon daheim wieder bei der Familie sein konnte und dann entspannt auf die Prüfungen lernen konnte und daran auch keine Wohnung oder so mehr bezahlen musste. Genau.
Okay. Dann kommen wir mal zu nach dem Studium. Und zwar, du bist da jetzt noch nicht fertig, aber weißt du, was für Berufsfelder dir nach deinem Studium offen stehen?
Ich habe jetzt natürlich nicht wirklich einen Blick in andere Studiengänge, aber ich würde mal sagen, mit Mechatronik hat man ein so breites Berufsfeld, wie es nur geht. Also wie gesagt, durch die Kombination von den Fächern Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau sind einem danach diese 3 riesigen Themengebiete offen, wo man sich überall nach Berufen umgucken kann. Je nachdem, wie man sich halt spezialisiert und was man dann schon für Praxiserfahrungen in seinem Praxissemester gesammelt hat oder während seiner Bachelorarbeit oder Masterarbeit, die man ja auch im Zusammenhang irgendwo mit der in der Industrie schreiben kann, kann man auch schon ganz viel an Praxiserfahrungen sammeln und findet da meistens dann schon raus, was ist jetzt das Richtige für mich oder wo habe ich absolut gar keine Lust drauf, was interessiert mich nicht, was möchte ich mal nicht machen. Aber ich denke, man hat als fertig studierter Mechatronikingenieur dann super viele Möglichkeiten. Du kannst in die Forschung und Entwicklung gehen, du kannst irgendwo in die Produktion gehen, kannst sogar ins Projektmanagement abtauchen. Es stehen einem wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten offen. Man muss sich halt nur angucken, was interessiert einen, was, für was möchte ich mich selber entscheiden.
Okay, wenn das jetzt so breit gefächert ist, hast du dann Bedenken oder kann es sein, dass vielleicht Leute, die Elektrotechnik zum Beispiel studieren, vielleicht bevorzugt werden bei Jobangeboten?
Würde ich so nicht pauschal sagen, außer es ist jetzt ein Job, der wirklich sehr, sehr tiefes elektrotechnisches Verständnis erfordert. Weil als Mechatroniker hast du den großen Vorteil, dadurch, dass du auch so aus allen Themenbereichen ein bisschen was weißt mit deinem Studium, du bist in nichts perfekt. Du bist halt die eierlegende Wollmilchsau. Du weißt von allem so ein bisschen was. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht als Mechatronik-Ingenieur in seinem Mechatronikstudium in die Fachrichtung Elektrotechnik fokussiert hat, hast du trotzdem so gewisse Komponenten aus Informatik und Maschinenbau durch deinen Studien, durch die Studieninhalte vermittelt bekommen und kannst dadurch halt so Schnittstellenaufgaben gut übernehmen. Das heißt, wenn du jetzt in irgendeinem Bereich unterwegs bist, aber es gefordert ist, mal dran zu denken, wie kann man Beispiel eine Platine irgendwo später mal implementieren, wo kann man die, in welchem Bauraum oder so, was steht da zur Verfügung, was muss ich da für räumliche Voraussetzungen beachten, dann hast du da vielleicht als Mechatroniker sogar einen kleinen Vorteil gegenüber einem reinen Elektrotechniker, weil du noch diesen Maschinenbau Aspekt so ein bisschen mitbringst. Deswegen, ich würde mal sagen, je nach Stelle kann es auch auf jeden Fall von Vorteil sein, wenn man da ein bisschen breiter gefächert studiert hat.
Okay, du hast ja gerade eben, hast ja dein Master, machst ja auch mit einer Firma, soweit
genau,
ich weiß.
Ja.
Wie denkst du, ist da oder wie ist da so ein typischer Arbeitsalltag für die anderen Leute, mit denen du arbeitest? Oder wie denkst du, ist es dann nach dem Studium?
Das ist mir tatsächlich auch ziemlich wichtig, dass ich am Ende mal einen Beruf habe, wo ich nicht 8 Stunden am Tag vom PC hocke, auf dem Bildschirm starre und dann mit Rückenschmerzen aufstehe und am nächsten Tag das Ganze wiederhole. Sondern, dass man da auch ein bisschen irgendwie Abwechslung drin hat. Dann muss man hier mal ins Labor, muss eine Messung machen. Und so schaut es tatsächlich auch bei meinen Kollegen aus. Habe ich auch schon so während meinem Praktikum und während meiner Bachelorarbeit und jetzt auch während der Masterarbeit festgestellt, dass der Arbeitsalltag tatsächlich ziemlich abwechslungsreich ist. Das heißt, man hockt mal vorm Computer, simuliert irgendwas. Dann muss man mal da ins Labor, muss irgendwelche Messungen machen. Dann muss man mal vielleicht sogar am Arbeitsplatz irgendwas zusammenlöten. Oder wenn man jetzt irgendwie maschinenbautechnisch unterwegs ist, irgendwelche Anlagen überprüfen, irgendwas an der Anlage vielleicht bearbeiten, irgendeine Fräse überwachen, wie auch immer. Das heißt, der Arbeitsalltag ist tatsächlich ziemlich abwechslungsreich und da kann man wahrscheinlich bei seiner Berufswahl auch ein bisschen darauf achten, dass man so einen abwechslungsreichen Alltag hat, wo man nicht nur vorm Bildschirm hockt, wenn das was ist, was man wünscht, was bei mir auf jeden Fall so ist.
Okay, das ist ja eigentlich dann gut, wenn mehr Abwechslung ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das finden meisten, glaube ich, auch sehr gut.
Ja.
Dann noch zu deinem Studium nochmal, und zwar hattet ihr da zukunftsträchtige Themen, die besprochen worden sind?
Man muss dazu sagen, dass dieses ganze technische Verständnis, was einem da vermittelt wird, jetzt in Mathe 1, Mathe 2, Elektrotechnik 1, Elektrotechnik 2 und so weiter, das sind keine neuen Erkenntnisse aus den letzten 3 Jahren. Das sind alles irgendwelche Sachen, die 1970, 1960 oder noch früher entdeckt wurden, entwickelt wurden, wie auch immer. Das heißt, man bekommt im Studium wirklich die Grundlagen dazu vermittelt. Durch irgendwelche späteren Vertiefungsfächer oder Wahlmodule kann man dann schon in manche Bereiche so ein bisschen vorstoßen, vorschnuppern. Aber es ist wirklich unmöglich, auf einem breiten Spektrum das neueste Wissen von heutzutage vermittelt zu bekommen, die neuesten Erkenntnisse aus den letzten 2, 3 Jahren Forschung und Entwicklungsarbeit. Das heißt, natürlich waren bei mir auch zukunftsträchtige Themen mit drin, aber dann wieder nur relativ fokussiert in irgendwelche Bereiche rein, weil es einfach nicht mehr möglich ist, mit diesem breiten Spektrum an Wissen alles im Rahmen von einem 5- bis 7-jährigen Studium vermittelt zu bekommen.
Okay. Dann, wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückblicken auf deinen Bachelor Mechatronik, würdest du den immer noch wählen, wenn du jetzt neu anfangen würdest zu studieren?
Weil ich ja jetzt für mich rausgefunden habe, dass Elektrotechnik so die Sparte ist, die mich am meisten interessiert, würde ich eventuell mittlerweile Elektrotechnik studieren im Bachelor. Aber ja, jetzt habe ich das Wissen und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich jetzt nochmal die Zeit um 5 Jahre zurückdrehen würde. Mit dem jetzigen Wissen, dann würde ich vielleicht Elektrotechnik studieren, ja.
Okay, aber du bereust es jetzt nicht, Mechatronik
studiert zu haben. Nein, auf keinen Fall. Weil, wie bereits vorhin angesprochen, du kannst durch das Wählen von richtigen Modulen, kannst du, zumindest in der Prüfungsordnung, in der ich studiert habe, hast du effektiv eigentlich Elektrotechnik studieren können und am Ende ein Mechatronik-Zertifikat ausgehändigt bekommen, bis auf ein paar so zwei, drei kleine Fächer, die du halt als Mechatroniker hast, wählen müssen. Aber eigentlich hast du effektiv fast Elektrotechnik studieren können und ich habe auch versucht, mir mit Wahlfächern oder so ein bisschen mehr, ja, meinen Schwerpunkt dahin zu legen.
Okay, dann meine letzte Frage. Hast du noch irgendwelche persönlichen Tipps an Studieninteressierte?
Ich denke mal, so Podcasts wie der, den ihr hier jetzt gerade hört, sind für sowas vielleicht eine ganz coole Option, weil ihr da einfach mal Einblicke sammeln könnt in verschiedene Studiengänge. Was wird irgendwo vermittelt, in welchen Studiengängen? So der Studienplan, der bietet auch immer so einen guten, groben Überblick. Da gibt es ja für fast alle Studiengänge so einen groben Übersichtsplan, wo ihr mal so drüber gucken könnt. Was gibt es wo für Fächer? Was ist hier in den Grundlagen drin? Was ist hier in den Vertiefungsfächern? Und es nimmt sich dann meistens, es sind dann doch nur Nuancen zwischen im Bachelor hier an der Hochschule Augsburg und im Bachelor irgendwo anders, wenn das Fach gleich heißt, dann sind es doch meistens die relativ ähnlichen Themeninhalte, auch wenn die Fächer vielleicht ein bisschen anders heißen, aber letztendlich werden einem doch irgendwo ähnliche Kompetenzen vermittelt. Das heißt, wenn ihr einfach mal so auf so Studienpläne guckt, was da für Fächer draufstehen, ich glaube, das hilft tatsächlich am besten, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen, was ist denn das überhaupt, das Fach?
Okay, dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast, bei dem Podcast mitzumachen.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Und an die Zuhörer, wir haben noch sehr viele Podcasts, andere, auch über andere Studiengänge. Da könnt ihr auch gerne reinhören und einfach mal mehr Informationen haben und euch inspirieren lassen, was man vielleicht alles studieren kann.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, Lukas.
Gerne.